herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
Liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zum 77. Hedgework Talk. Mit dieser Folge können wir nahtlos an die 76. Folge anschließen. In der letzten Folge hat Kai Tönnes nämlich gerade die Risiken des Klimawandels als eine der wichtigen Veränderungen angesprochen oder darauf hingewiesen, dass das auf Wirtschaft, Gesellschaft zukommt und auch Investoren sich damit beschäftigen müssen. Und genau das wollen wir jetzt diskutieren. Und ich habe einen Experten hier eingeladen, Ulf Füllgraf, Gründer, CEO von Alpha Centauri, der sich genau damit schon sehr lange beschäftigt, was die Risiken des Klimawandels und andere Risiken für Investoren bedeuten. Und er hat sich damit schon beschäftigt, als solche Abkürzungen wie ESG oder Climate Investing, was es heute als, sag mal, auch Buzzwords gibt, noch gar nicht so bekannt werden, noch nicht geläufig waren. Und da würde ich gerne vielleicht einsteigen. Geben Sie vielleicht mal einen kleinen Einblick, wie Sie dazu kamen, sich mit Risikomanagement, Portfolioanalyse und gerade auch mit den Auswirkungen des Klimawandels so detailliert zu beschäftigen und was für Erkenntnisse Sie im Laufe der Jahre vielleicht so ein bisschen daraus gewonnen haben. Und dann würden wir gerne ins Gespräch in mehr Details einsteigen.
Klar, gerne. Also mein Name ist Ulf Füllgraf, ich bin einer der Geschäftsführer von Alpha Centauri und wir sind eine Investmentboutique aus Hamburg und beschäftigen uns eigentlich seit 2010 im Wesentlichen mit dem, was man heute als alternative Risikoprämien, Faktor, Investments auf der Aktienseite und so beschreibt. Und unter anderem sind wir auch seit Mitte 2016 in dem Bereich ESG mit Schwerpunkt Klima unterwegs, wobei ESG Broad würde ich vielleicht mal an die Seite legen. Bei uns geht es eher um das alles rund um das Thema Klimawandel und die Auswirkungen auf im Wesentlichen Aktienkurse. Bisher ging es im Wesentlichen um Aktienkurse. In letzter Zeit haben wir uns auch mit den Auswirkungen auf den Corporate-Bond-Bereich beschäftigt. Und wir sind eigentlich eher durch Zufall auf das Thema gekommen, weil wir zusammen mit Stocks eine Kooperation haben seit 2015 und im Rahmen von Produktvorstellungen in London haben wir Kontakt bekommen zur Climate Solutions Group von heute ISS ESG, die damals noch zu einer anderen Company in der Schweiz gehört haben. Und die haben uns halt darauf angesprochen, ob wir nicht Interesse hätten, mit denen mal die Auswirkungen oder potenzielle Auswirkungen des Klimawandels auf Aktienkurse zu untersuchen. Und das war eigentlich so der Eintritt Mitte 2016 in dem Bereich.
Spannend, das ist jetzt auch schon jetzt 2016, 8 Jahre her und hat sich ja nicht nur an den Aktienmärkten, auch muss man deutlich sagen, auch gerade mit der Auswirkung des Klimawandels auch deutlicher geworden. Allein dieses Jahr, wir haben die Überschwemmung in Europa, extreme Hurricanes, gerade jetzt in den letzten Wochen, Waldbrände, und da könnte man eigentlich denken, dass es auch gerade bei Investoren auch schon bewusster geworden ist. Wie ist das Ihre Einschätzung? Ist das schon so, dass das Investoren das als Risiko auch einpreisen oder ist das, geht das unter in der Gemengelage der Risiken, die man gerade berücksichtigen muss?
Ja, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich eine Frage des Blickwinkels. Also das, was Sie gerade jetzt genannt oder angesprochen haben, zählt ja mehr zu den physischen Risiken. Also ausgelöst durch Überschwemmungen, Hurricanes, Trockenheiten und so weiter. Und die Bilder, die wir dann alle kennen, Menschen in Not, zerstörte Häuser, Infrastruktur, die ziehen natürlich viel Aufmerksamkeit auf sich. Und aus Investorensicht drückt das dann in den Blickpunkt, sofern ihre Investments davon betroffen sind. Cat Bonds beispielsweise mal zu nennen, beim Hurricane-Thema, lokale Infrastruktur in Form von Debt oder Equity, wenn die betroffen ist. Oder wenn es um börsennotierte Unternehmen geht, natürlich auch in Form von Schäden an Produktionsanlagen, unterbrochene Lieferketten und solche Sachen halt alle, die nehmen natürlich viel Aufmerksamkeit oder saugen dann viel Aufmerksamkeit auf oder ziehen auf sich. Und aus einer Portfolioperspektive betrachtet, sind es für die meisten Investoren aber eher idiosynkratische Risiken. Also die beschränken sich auf einzelne Investments. Da geht es weniger um die Breite, sondern da ist mal ein Teil von einem Catbond betroffen oder meine Aktie oder sonst irgendwas. Aber uns geht es im Wesentlichen eigentlich um sogenannte Transitionsrisiken. Ne? Hm. Und die haben häufig einen anderen Charakter, weil sie eine Ökonomie als Ganzes, eine ganze Assetklasse oder Portfolios eben in der Breite betreffen und nicht nur lokale Dinge eben widerspiegeln. Und das führt eben dazu, dass sie halt negativ betroffen sein können. Und speziell aus unserer Sicht stehen ja speziell diese Risiken auch im Mittelpunkt von empirischer Kapitalmarktforschung, Finanzmarktpublikationen, Produkten, logischerweise ETFs und solchen Dingen, oder auch von Regulierung und Aufsicht, ne? Wie man letztes Jahr zum Beispiel an der BaFin-Publikation erkennen könnte. Die haben ja ihre Nachhaltigkeitsstrategie da vorgestellt. Und da geht vieles eigentlich in die Richtung, die wir auch eigentlich eingeschlagen haben vor vielen Jahren. Und wie gesagt, physische Risiken ziehen mehr Aufmerksamkeit auf sich, aber Transitionsrisiken, die sind für Investmentportfolios eigentlich viel gefährlicher, weil sie die sind so eine Art schleichender Prozess, der Investoren über eine lange Zeit eben diese Transitionsphase, und die wird ja wahrscheinlich noch 30 bis 40 Jahre dauern, Performance aus den Portfolios zieht. In vermeintlich kleinen Beträgen, die sich über die Zeit aber wie so eine Art negativer Zinseszinseffekt zu erheblichen Summen addieren. Und das Investoren.
Vielleicht einzuhacken, Transition, da meinen Sie Transition in eine Wirtschaft, die weniger CO2, genau, weniger carbonlastig ist, weniger mit fossilen, genau, Brennstoffen abhängig ist.
Das ist damit gemeint. Ja? Mhm. Und dass Investoren das komplett im Blick haben und auch schon entsprechend agieren, würde ich im Moment eher oder würden wir bezweifeln. Ein Beleg dafür sind zum Beispiel die hohen Volumen in ESG und Klima-ETFs mit niedrigem Tracking-Error zum Hauptindex. Ne? Also sollten sich Klima- oder Transitionsrisiken irgendwann mal manifestieren, und das tun sie ja teilweise schon, kann man aus den Produkten per Definition eigentlich keine stärkere Outperformance erwarten. Ne? Der niedrige Tracking-Error sagt ja genau das. Ich will eigentlich nicht so weit von der Performance des Hauptindex abweichen.
Das heißt, viele Investoren sind dann bei der, ich sag mal, wasch mich, aber mach mich die Nass-Strategie. Also ich will ESG investieren, aber eigentlich soll es nicht ESG sein, weil dann da müsste mich ja festlegen.
Ja, also nochmal, ich sag mal, das ESG Broad, so wie wir das bezeichnen, also wirklich E, S und G, das liegt für uns ein bisschen außen vor. Wir konzentrieren uns wirklich auf das, was überproportional viel Relevanz in Investorenportfolio einnimmt. Portfolios einnehmen wird. Und das ist eben das ganze Klimathema und alles, was da dazugehört. Ne? Weil das in der Breite halt erhebliche Einflüsse auf die Wirtschaft im Ganzen hat und dann in der Folge natürlich auch auf Aktienkurse. Über verschiedene Transmissionsmechanismen. Aber da kommen wir vielleicht noch gleich zu.
Okay. Kommen wir vielleicht noch auf einen anderen Aspekt, wo sich die die Transition eigentlich deutlich zeigen sollte, ist in dem Preis von CO2-Emissionszertifikaten. Die gibt es ja mittlerweile weltweit. EU hat das größte System, aber auch in anderen Regionen. Das war ja ein politischer Versuch, die Kosten zu bepreisen und dann auch die, sagen wir, Kosten umzulegen und auch sozusagen die zu belohnen, die voranschreiten und weniger carbonlastig produzieren. Und wie schätzen Sie das ein? Ist das gelungen? Denn gerade für das europäische EU-System ist ja der Zertifikatpreis wieder doch ziemlich runtergekommen, ziemlich gesunken. Und wenn man die letzten 2-3 Jahre sieht, sich nicht deutlich gestiegen, was man hier erwarten müsste. Wie schätzen Sie das ein? Ist das ein probater Weg, diese CO2-Emissionszertifikate?
Ja, also vielleicht zerlegen wir das mal, gucken erstmal auf den Preis. Auf die kurze Sicht würde ich sagen, der Höchststand ist ja jetzt ungefähr etwas mehr als ein Jahr her. Und auf die kurze Sicht, und da würde ich auch noch ein Jahr zuzählen, ist der Preis natürlich von vielen Faktoren beeinflusst. Auch zyklischen, logischerweise. Sich abschwächende Industrie braucht weniger Energie. Weniger Energie heißt, dass Energieversorger weniger CO2-Zertifikate brauchen, was natürlich auch den Preis beeinflusst, um nur mal eins zu nennen. Und dann kommt natürlich dazu, dass die Preisvolatilität im Vergleich zu anderen Sachen, die man als Investment so kennt, ziemlich hoch ist. Die Vola liegt ungefähr bei 50%. Und wir sind auch keine ausgewiesenen Experten im Preising von CO2-Zertifikaten, aber wir würden halt sagen, das strukturell betrachtet, das wahrscheinlichste Szenario ist, dass CO2-Preise im Trend weiter steigen. Also eine zunehmende Hinwendung zu einer Low-Carbon-Economy, wenn man das mal so will, wird über eine längere Zeit wahrscheinlich auch noch dazu führen, dass die Preise halt steigen, bis irgendwann mal so ein Plateauniveau erreicht ist. Aber das würde ich sagen, sind wir noch relativ weit von weg. Die andere Fragestellung, hat das System mit den Zertifikaten funktioniert? Lässt sich das bepreisen? Naja, die Antwort ist wahrscheinlich abhängig, was man mit funktioniert ausdrücken will. Ne? Grundsätzlich würde ich sagen, marktwirtschaftliche Ordnung, also demokratisch-politisch geschaffener Rahmen mit freiem Spiel der Kräfte innerhalb dieses Ordnungsrahmens und Preisen von Ausdruck von Knappheit, die haben natürlich gegenüber anderen Organisationsformen auf Dauer sicherlich Vorteile. Und die wirken auch hier. Die Alternativen dazu wären ja CO2-Steuern, staatliche Regulierung oder Einflussnahme, wie zum Beispiel beim erneuerbaren Energiengesetz von vor 20 Jahren, oder mehr Verbote, wie wir uns zum Beispiel beim Gebäude-, Energie- oder Heizungsgesetz vor 2 Jahren kennengelernt haben. Vielleicht muss man sich immer mal wieder in Erinnerung rufen, die Aussage von Trittin von vor 20 Jahren, dass die Energiewende den Durchschnittshaushalt umgerechnet nicht mehr als eine Kugel Eis kosten wird im Monat. Und das klingelt vielen mit Blick auf aktuelle Strom- oder Heizkosten vielleicht noch genauso im Ohr wie das Verbot fossiler Heizungen vor 2 Jahren oder, wenn man jetzt mal auf die aktuelle Diskussion guckt, zum Beispiel bei VW das Verbrennerverbot. Ne? Das sind halt alles so Dinge, da kann man das Thema aus verschiedenen Aspekten betrachten. Aber im Hinblick darauf, ob das Ganze mit den Zertifikaten in Bezug auf die CO2-Emissionen und den Klimawandel bisher was gebracht hat, da werden viele vielleicht sagen, naja gut, war wahrscheinlich nicht ausreichend und es gibt sicherlich auch viele Leute, die dafür wären, dass nicht genutzte Zertifikate aus dem Markt genommen werden, statt sie dem Emissionshandel zur Verfügung zu stellen, um diesen Dekarbonisierungsprozess zu beschleunigen. Also insgesamt würde ich sagen, ist wahrscheinlich eins der besseren Systeme, was man anwenden kann, um das Ganze auf einen vernünftigen Pfad zu bringen. Ob das bisher ausreichend war, will ich mal dahingestellt lassen, weil am Ende ist das ein politischer Prozess, der halt ein Stück weit auch ein bisschen Feintuning braucht, weil auf der einen Seite will man natürlich die Klimaziele erreichen, auf der anderen Seite will man natürlich eine Ökonomie und die Unternehmen und auch die Privaten nicht überfordern durch extrem steigende Preise. Ich meine, die Diskussion um die Deindustrialisierung von Deutschland, die ist ja im vollen Gange. Und da stellt sich aber auch die Frage, kann man das gerade diesen Sachen zuschreiben oder ist alles drumherum einfach nur schlecht gemacht, schlechtes Handwerk? Also es hat sicherlich immer viele Aspekte. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das System ist sicherlich eins der besseren, wenn es darum geht, Dekarbonisierungsziele zu erreichen und den Klimawandel abzumildern. Ne? Verhindern können wir eh nicht mehr. Ne?
Okay, komme ich das gerne auch auf die Aktienebene, auf der Unternehmensebene. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie hatten ja im Oktober einen Hedgework-Vortrag gehalten im Rahmen der Hedgework-Serien und da ging es darum, dass Sie ja Unternehmen investieren, long gehen, die in diesem Transitionsprozess positiv, ihnen auffallen und wenn ich es richtig verstanden habe, eine Short-Position auf Unternehmen eingehen, die entweder das weniger gut machen oder sogar da größere Risiken aus dem Transitionsprozess haben. Ist das ungefähr so die Richtung oder wie gehen Sie da genau vor?
Ja, genau. Also im Wesentlichen ist es so, uns geht es eigentlich um den Transmissionsmechanismus, Klimawandel, CO2-Preise, Fundamentals der Aktien. Ne? Also da geht es eigentlich um Auswirkungen auf Cashflows, Gewinne, Ausschüttungen in Form von Dividenden und Buybacks und dann eben um die Bewertung und aus dem Paket Einfluss auf die Aktienkurse. Das ist eigentlich das Wesentliche. Und das ist so der Wirkungskanal, unter dem wir das betrachten und das die Wirkung ist ja unter empirischen Kapitalmarktforschern und Researchern immer noch umstritten, obwohl es ja tausende von Papers jetzt mittlerweile gibt aus den letzten Jahren. Und wir haben eben für Europa damals das festgestellt und in der Folge hat sich auch vieles davon manifestiert. Also Unternehmen mit einer niedrigeren CO2-Intensität haben, wenn man alle anderen Effekte mal bereinigt, Marktrisiko, Sektorrisiko, Zinskreditrisiko, Währungen in Europa und so weiter, haben weniger CO2-intensive Unternehmen, die anderen eben outperformt. Interessanterweise, diese Effekte konnten wir in USA, Japan, Asia Pacific so nicht feststellen. Und der Grund ist wahrscheinlich, das, was wir eben schon mal hatten, also in Europa ist halt die Regulierung relativ weit und die CO2-Preise sind mit Abstand am höchsten weltweit. Und das übt natürlich mehr Druck aus auf Unternehmen, nicht nur auf Unternehmen, als in Regionen, wo das eben nicht der Fall ist. Also unsere Strategie, die wir so haben, die sind in dem Bereich alle auf Europa getiltet, weil da eben die Aspekte wesentlich weiter und besser auszubeuten sind als in anderen Regionen der Welt. In Bezug auf die Strategie selbst, diese Long-Short-Strategie, ja, ist so, wir haben eben diesen Low-Carbon-Faktor, den wir damals in dem Projekt entwickelt haben und dann den mit vier weiteren Faktoren, Value, Carry, Momentum, Size, in einer Strategie gebündelt und kombiniert. Die anderen vier Faktoren haben wir eigentlich aus Diversifikationsgründen dazu gemischt. Man hätte ja auch eine Strategie nur aus diesem Low-Carbon-Faktor bauen können. Die gäbe es auch, aber nicht, die haben wir eigentlich nicht als investierbare Strategie draußen. Wir haben mal probiert, es mit einem Index-Vendor zu machen und daraus ein Future zu bauen. Hat leider nicht funktioniert, wäre aber, glaube ich, zu der Zeit ein ziemlich gutes Instrument gewesen, weil an sich dieser Low-Carbon-Faktor ist ja eigentlich ein Maßstab dafür, wie viel Investoren im Schnitt pro Jahr verlieren, wenn sie in den breiten Markt investieren, also passiv. Okay. Und sagen wir mal.
Kann man das so ausdrücken in Prozent? Prozent?
Ja, genau. In den letzten 12, 13 Jahren war die Performance von diesem Single-Low-Carbon-Faktor ungefähr 2,5% im Jahr. So Pi mal Daumen. So, und das ist halt relativ viel. Das ist schon fast die ganze Performance-Differenz zu den USA. Wenn man es mal aufsummiert, die sich in den letzten, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so ergeben hat, fehlt jedenfalls nicht viel davon. Das heißt, am Ende des Tages war das sicherlich eine der Sachen, warum eine Region mit einer eher alten Industrie, wenn man es mal so bezeichnen will, durch solche Dinge belastet ist im Vergleich zu einem Land oder einer Region, wo das alles nicht so ist, wo auch andere Voraussetzungen halt herrschen und das Sektorbild ein anderes ist. Also da gibt es schon deutliche Unterschiede und so funktioniert eben die Strategie. Multifaktor, vereinfacht gesagt, aus diesem Low-Carbon-Faktor plus vier weiteren. Und dann wird daraus insgesamt ein relatives Endergebnis, also ein diskriminierender Faktor zwischen den einzelnen Unternehmen gebaut und das vergießen wir dann eben in diese Long-Short-Strategie und versuchen dann, alle anderen Risiken, die man darüber dann aufnimmt, so weit wie möglich zu begrenzen. Und da sind wir ja beim Risikomanagement. Dafür benutzt man eben Risikomodelle.
Und diese Long-Short-Strategie, nehme ich an, hat dann auch kann eine Outperformance zeigen gegenüber dem breiten Markt, genau. Der diese Faktoren dann nicht berücksichtigt.
Genau, also die Strategie an sich hat er im Wesentlichen Excess Return, weil eben 100% Long und 100% Short. Und der Return war in den letzten Jahren ungefähr so 4% im Schnitt. Und das bei einer Vola ungefähr von 5. Und das ist, würde ich sagen, ein Sharpe Ratio von 0,8. Ist jetzt nicht das Schlechteste. Liegt eigentlich im Rahmen dessen, was wir erwartet haben. Und ja, wir sind bisher eigentlich relativ zufrieden mit dem, was wir realisiert haben. Das Einzige, wo wir vielleicht nicht so ganz getroffen haben, war, dass der Drawdown leicht höher war als das, was wir ursprünglich mal gedacht haben. Also wir sind irgendwo vielleicht von 6% ausgegangen, waren aber in der Spitze jetzt irgendwo bei 8,5%. So Pi mal.
Wer sind Ihre Investoren, die sich für so eine Strategie interessieren?
Bitte?
Wer sind Ihre Investoren, die in solche Long-Short-Strategie investieren?
Wir sprechen eigentlich nur mit Institutionellen. Weil am Ende des Tages für Privatanleger, ich lasse jetzt mal Semi-Institutionelle wie Family Offices und so weiter außen vor, die gehören auch für uns noch zu den Institutionellen. Aber für Privatanleger sind solche Dinge einfach wahrscheinlich zu komplex.
Dann zu erklärungsbedürftig, dass man dann auch. Bitte? Zu erklärungsbedürftig, dass sie dann das auch ja auch dann vor Ort sozusagen dann auch erklären müssen und Aufklärung betreiben müssten.
Ja, wobei, also ich würde sagen, seit dem Heizungsgesetz-Debakel von vor 2 Jahren sind viele Investoren auch privater, zumindest wenn ich mal über High Net Worth, Ultra High Net Worth und solche Sachen rede, die sind sicherlich sensibilisierter für solche Dinge als noch in der Zeit vorher. Und ich meine, am Ende des Tages muss man es auch so rüberbringen eigentlich, versuchen mit einfachen Worten und einfachen Beispielen eigentlich zu erklären, um was es eigentlich geht. Und am Ende wissen wir jetzt mittlerweile, es geht uns alle an, egal ob wir jetzt in eine Stromrechnung gucken oder in eine Heizkostenrechnung oder dann von Jahr zu Jahr hören, der politische Preis, der ist ja ein bisschen anders als der Marktpreis, ist ja zuletzt letztes Jahr erhöht worden von 30 auf 45 Euro. Und das schlägt sich natürlich in Benzinpreisen und solchen Sachen nieder. Also am Ende des Tages trifft uns das alle und jetzt ist halt die Frage, wie gehe ich damit um? Ja, und was kann ich auf der Investmentseite tun, um mir ein ganzes Stück quasi von diesem Risiko quasi wegzunehmen oder zu kompensieren? Also jetzt nicht CO2-Kompensation zu betreiben, sondern Performance-Kompensation zu betreiben.
Beim Patchwork-Vortrag hat sie ausgeführt, dass viele Risikoprämien gerade attraktive Einstiegsniveaus bieten. Gilt das auch jetzt mit die von Ihnen genannten, auch in Bezug auf Klimawandel? Ist das gerade attraktiv für Investoren?
Ja, also die Einstiegsniveaus oder die attraktiven Einstiegsniveaus, die ich beim Hedgeback-Vortrag genannt habe, die bezogen sich im Wesentlichen eigentlich auf Dinge wie Value und Size, die ja dramatisch schlecht performt haben über die letzten Jahre, ausgelöst eben durch diesen riesen Konzentrationsprozess in den Aktien. Ja. Der war ja nicht nur in den USA ziemlich ausgeprägt, sondern in Europa auch. Schon vor einigen Jahren haben eigentlich jenseits der 50 größten Aktien kaum mehr Aktien ein Indexgewicht von mehr als 0,5% gehabt. Und solche Dinge, also wenn sich quasi alles ziemlich stark konzentriert.
Ja, auf 7 Aktien letztendlich.
Bitte?
Auf 7 Aktien im Extremfall.
In den USA auf 7 Aktien, ja. Dann schrumpft natürlich das Opportunity-Set, also das Outperformance-Potenzial oder das Performance-Potenzial fällt natürlich in sich zusammen. Man kann nicht mehr richtig zwischen gut und schlecht und man kann nur noch wenig diskriminieren zwischen guten Aktien, also denen besser gehen als der Index, und denen, die schlechter ausgehen, weil es so verschoben, so schief ist, dass es halt schwierig wird. Und das war auch einer der Haupttreiber eigentlich für die schwache Value-Performance, die schwache Size-Performance und in Teilen auch die schwache Momentum-Performance, weil das kann man sich auch gut vorstellen, wenn nur wenige Aktien steigen, das ist natürlich mit Long-Short-Strategie irgendwie auf Momentum ist natürlich schwierig, ja. Oder über Momentum Outperformance gegenüber dem Index zu machen, ist natürlich schwierig, weil man sogar noch die schon hochgewichteten Aktien auch noch übergewichten muss, damit man daraus einen Vorteil mal noch erzielen kann. Ne? Also, wenn man nicht unbedingt an This Time is Different glaubt, weil solche Phasen hat man ja schon öfter in der Vergangenheit. Ne? Jeder kann sich, oder viele können sich vielleicht noch an die TMT-Blase erinnern. Gerade mal 25 Jahre her, oder noch näher liegend eigentlich das negative Zinsniveau. Auch das hat irgendwann ein Ende gehabt und hat sich rumgedreht. Und wie schnell das dann gehen kann und welche Ausprägungen das annehmen kann, hat man damals erlebt und hat man jetzt auch bei den Zinsen erlebt. Also ich würde sagen, die vor dem Zinsanstieg Renten hatten, die werden wahrscheinlich in den nächsten 25 Jahren ihr Einstiegsniveau in dem Sinne performancemäßig. Natürlich werden die Dinge zurückgezahlt, aber wenn sie jetzt nicht defaulten. Aber vom Performance-Niveau das wieder aufzuholen, das wird mindestens 25 Jahre oder mehr dauern. Ne? Weil ich meine, kann man sich ja ausrechnen. 2% Zinssatz für 10-jährige Bundesanleihen oder 4% in den USA, Inflationsrate abgezogen, bleibt am Ende des Tages real. Ja, ein halbes bis 2% übrig vielleicht. Real in US-Staatsanleihen 35% Verlust 2021, 2022. So, dann braucht man ungefähr 15 bis 18 Jahre, um auf Null zu sein. Und dann muss man ja quasi die 15 bis 18 Jahre dann auch noch aufholen. Also da werden 25 Jahre nicht reichen. Ne? Also von daher würde ich sagen, Value und Size sicherlich attraktiv, werden zur Strategie eher positiv beitragen. Und wenn wir damit richtig liegen, dass auch CO2-Preise im Trend weiter steigen, dann sollte auch der Low-Carbon-Faktor quasi positive Beiträge bringen, sodass sich für die Strategie insgesamt, also für die Climate Smart Long-Short-Strategie, weiterhin ziemlich gute Perspektiven eigentlich eröffnen, auch wenn es mal Jahre geben wird, und das ist eigentlich ganz normal, wo es mal keinen Return oder auch einen Rückschlag geben wird. Ne? Das sollte man einkalkulieren, weil dafür sind es eben Risikoprämien, egal ob jetzt Marktrisikoprämien, Zinsrisiko, Kreditrisiko, die beinhalten halt Rückschlagspotenziale, die sich von Zeit zu Zeit manifestieren. Ne? Aber trotzdem, ich meine, wenn die Strategie auf dem Pfad bleiben kann und über die Zeit 4% Exzess-Return zum Geldmarkt machen kann, da würde ich sagen, das ist mindestens High-Yield-Niveau, was dann als Performance daraus kommt.
Du hattest ein gutes Schlusswort, dass man als Investor den Transitionsprozess unterstützen kann, indem man eben die Firmen Kapital zur Verfügung stellt und trotzdem noch einen Exzess-Return für das eigene Portfolio noch damit erwirtschaften kann. Das ist, glaube ich, eine gute Kombination für alle Beteiligten.
Absolut.
Herr Pflückgraf, vielen Dank. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, mich auch.
Details und vielen Dank auch an meine Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte abonnieren Sie uns. Sie wissen, wie das geht. Auf den Knopf drücken in der Desktop-App oder im Handy, wo Sie uns zuhören und zuschauen, und dann bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
Tschüss, vielen Dank.